Da ist es wesentlich leichter, sich kanzeltechnisch aufzustellen. Am letzten Sonntag musste ich etwas kämpfen. Manch einer weiß vielleicht warum. Open Doors Gottesdienst, den haben wir in 2 Wochen. Open Air Gottesdienst auf der Schleuseninsel, und wir waren jetzt eben eine Zeit lang nicht da, und den Wind hatte ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Das hat mir meine Zettel schon etwas geweht, das war nicht so ganz einfach. Ja, letztes Wochenende, das war schon ein tolles Wochenende. Erst der Besuch Jüdisch-Christliches Zentrum in Reichenbach war einfach echt inspirierend, wenn man dann mal so den Tempel, den von Zerubabel, später von den von Herodes oder auch die Stiftshütte mal so aufgebaut sieht. Das ist schon nochmal so eine ganz andere Größe, als die Texte so zu lesen oder auch der Austausch oder auch die Gemeinschaft dabei. Das ist wirklich eine wunderbare Sache. Und dann schloss sich am Sonntag eben dieser Open-Air-Gottesdienst an. Und das ist auch immer so eine besondere Sache des Lebens irgendwie, ne? So Leben zu erleben. Ich freue mich immer an der Schöpfung, auch wenn ich mit unserem Hund bei uns zu Hause durch die Gegend gehe, freue ich mich immer wieder am Himmel, an den Feldern, an den Bäumen, auch wenn wir da auf die Schleuseninsel fahren. Und ich freue mich an dem Leben miteinander. Dieses Beieinandersein und viele, die dann echt noch ein Picknick mitbringen und dann Gemeinschaft zu haben, beieinander zu sein und so ein bisschen so wie Urgemeinde und keiner sagt, dass es seins mal anlegen was zusammen und so. Wirklich eine tolle Sache und dann mit dem einen oder anderen zusammen Mittag zu essen. Wirklich eine tolle Erfahrung. Und dann Gemeinde auch so lebendig zu erleben. Aber es gab ein Highlight. Es gab ein Highlight, was ich da noch mitgenommen habe, und das war, als ich mich auf den Weg machte zu meinem Auto, beziehungsweise dass wir nach Hause fahren. Dann lief ich also dann über den Rasen da und dann grüßte ich nochmal so die Kinder. Denen sage ich, wollte nicht in die Gemeinde kommen oder zum Gottesdienst kommen, auch immer Hallo oder Tschüss. Weil Gemeinde ist für mich nicht einfach nur die eingeschriebenen Mitglieder, es sind auch die Freunde, es sind auch die Kinder, es sind auch die Gäste, und das gehört zusammen. Und so grüßte ich dann auch klein Aaron, ja, klein Aaron Pajor, ne? Deinen kleinen Sohnemann, Daniel, und grüßte ihn so, der war, glaube ich, ich weiß nicht mit wem, mit Lenjo oder keine Ahnung, da so im Gang, und dann ging ich schon weiter und dann lief er hinter mir her und umfasste so meine Knie und sagte so Tschüss, ne, so. Das war ein ganz tolles, ich empfand das als ein ganz tolles Kompliment. Das hat mich echt berührt, dass klein Aaron mich so verabschiedet hat. Wie wundervoll ist es, das Leben zu erleben, ne, oder Martin Luther hat mal gesagt, wer ein Kind gesehen hat, und meinte damit auch gerade so kleinere Kinder, wer ein Kind gesehen hat, hat Gott auf frischer Tat ertappt. Ja? Wie quirlig die sind, so verrückt. Gerade jetzt vor ein paar Tagen durfte ich klein Lea Gottstein erleben, wie sie mit einem Napf, der eigentlich für einen Hund gedacht war, anfing zu spielen. Ne? Wir hatten versucht, uns daneben zu unterhalten, was nicht so einfach war, weil sie wirklich ein enormes Spiel und auch nicht sagen Schweinerei und so, dann so da entwickelt. Aber es war wunderschön anzusehen, das Leben in Aktion. Das Leben in Aktion. Und es ist wunderschön, wenn man so unterwegs sein kann, vielleicht auch das Leben in sich zu spüren, selber aufzuleben, weil Gott etwas schenkt, weil Gott etwas wirkt, wo das Leben in uns aufliegt, es pulsiert. Und auch gerade das möchte Jesus uns geben. Aber so ist es nicht die ganze Zeit, und es gibt etwas, was uns also durchaus ganz schön auch beeinträchtigt, denn neben diesen tollen Erlebnissen hat in den letzten 2 Wochen gerade etwas anderes mich sehr dauernd konfrontiert und auch extrem viel beschäftigt. Das Leben, das Thema Tod. Bei der Familie Gottstein sind innerhalb von 8 Tagen gab es 3 Beerdigungen. Weil 2 Opas gestorben sind, noch eine ältere Freundin der Gemeinde. Und ich habe das eben auch so ein Stück mitbekommen. Und bei 2 Beerdigungen war ich auch anwesend. Und es ist eben auch so, das waren jetzt Gott sei Dank jetzt nicht so junge Menschen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Situationen, wie so eine Beerdigung stattfinden kann. Aber nichtsdestotrotz war es eine Begegnung mit diesem Thema, was doch immer wieder auch kommt. Menschen sterben und auch ein Stück weit, ich bin jetzt auch nicht mehr 15, ja, oder so, und trotzdem merke ich, okay, irgendwann werde ich auch mal von dieser Erde gehen. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahrzehnte, aber wie es eben so ist, man weiß es eben auch nicht richtig. Gottes Wort sagt im Psalm 90, nicht, dass wir uns dazu fürchten, wir sollen nicht in Angst leben, aber da steht wortwörtlich geschrieben im Psalm 90, Vers 12, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Und so geht es mir auch immer wieder, wenn ich bei einer Beerdigung bin, dass es mir auch Dinge so zurechtrückt. Weil dann pulsiert das Leben und das reißt an dir und das ist wichtig und jenes und überhaupt. Und bei manchen ist man vielleicht dann auch nicht ganz so gerade auf dem Weg mit dem Herrn, dass es einen so ein bisschen auch zurechtrücken kann, das Leben ernst zu nehmen, die Zeit, die uns gegeben ist, ernst zu nehmen, sie gut zu leben und gut auszukaufen. Und dann gehe ich weiter und das ist schon mal konstruktiv, aber manchmal ist es dann auch mehr, dass es mir nachging. Und so war es auch in diesen 2 Wochen. Und eine Sache war tatsächlich auch unser Bruder Bill dabei. Ich kenne Bill jetzt auch so seit 5 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr. Habe ihn oft auch in der Gemeinde hier erlebt und habe auch von seiner Krankheit eine ganze Menge erlebt, was sich ja doch auch jetzt über ein paar Jahre hingezogen hat. Und habe ihn auch am Tag vorher, am Abend vorher, bevor er gestorben ist, haben wir ihn mit ein paar Leuten von der Gemeinde nochmal besucht, die Barons, habe ihn auch mal gesehen. Und zu dem Zeitpunkt war er noch nicht gestorben, aber doch war der Tod schon ziemlich nah. Man spürt es manchmal, wenn der Tod kommt, dass er anfängt, Menschen schon zu zeichnen. Eine Gegenwart auch, die auch in unserem Leben ist. Und sie kann uns bedrängen, sie kann uns das Leben auch echt schwer machen. Bei mir ist, auch wenn ich ja auch fast täglich, vielleicht wird es dir ähnlich gehen, von dem Ukraine-Krieg höre, jede Begeisterung für irgendwelche Waffentechnik und was eine Waffe nicht kann und wie toll sie denn schießen und was ich was kann, ist gewichen. Ich nur denke, ja, und wie viele Tausende sterben da immer wieder? Manchmal gibt es so Meldungen, oh, jetzt haben die Ukrainer-Krise diese Waffe, jetzt haben die Russen das gemacht, als wenn es irgendwie so ein Computerspiel wäre, ne, dass man irgendwie so zuguckt, aber es ist überhaupt gar kein Spiel. So viele Menschen, die leiden und sterben, sind gar keine Soldaten. Weil ja auch jeder Soldat natürlich ein Drama ist, dass er dafür sterben muss. Und so ist das Thema Tod für uns auch immer wieder gegenwärtig. Und manch einer, und bei mir ist es genauso, hat in seiner Geschichte vielleicht auch etwas erlebt, wo das Thema Tod ihm begegnet ist. Und es ist nicht einfach nur ein Zeitpunkt gewesen, vielleicht auch nicht nur eine Phase gewesen, sondern es hat etwas verändert. Weil der Tod ist eben auch schon eine Größe, die sehr nachhaltig ist und die einen Menschen verändern kann. Ich lese euch mal etwas über einen Verheißungstext über Jesus Christus aus Jesaja 61 vor. Gehört zu meinen Lieblingsstellen in der Bibel. Manch einem fällt auf, dass ich alle paar Monate diese Stelle mal wieder erwähne. Aber sie ist einfach auch wert, immer wieder gelesen werden, weil sie so herrlich über Jesus Christus spricht, ihn so herrlich beschreibt. Und achtet doch mal, wenn ich jetzt die Verse lese, wie oft das Thema Trauernde zu trösten darin vorkommt. Heißt, in der Beschreibung von Jesus Christus, die hier im Jesaja steht, sozusagen wie umfassend, wie groß der Anteil ist, Jesus, der Retter, der gesendete Retter, der kommt, um Tod zu besiegen oder die Folgen von Tod aufzuheben. Achtet mal darauf, wie oft dieser Bezug auftritt. Aus Jesaja 61, die Verse 1 bis 3. Oder bis 4. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werde, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn ihm zum Preise. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Zum Teil ist das Thema Trauernde zu trösten direkt genannt, aber auch wenn man hier von Elenden spricht, ja, wer das Thema Trauerfall erlebt hat, ja, das kann auch echt zu Elend führen. Oder wenn hier von Trümmern die Rede ist, die wieder aufgebaut werden. Oder auch, dass Gefangene befreit werden. Was an Trauer, an Last, an Schmerz kommt, kann er ja auch recht gefangen nehmen. Oder dass einfach ein Leben total schwierig wird, weil plötzlich jemand nicht mehr da ist und alles so voll belastet ist. Und dass man wie von einer großen Last und Knechtschaft frei wird. Oder überhaupt, dass das Freudenöl kommt, Trauer, das Lobgesang statt eines betrübten Geistes und so weiter. Eine so große Rolle. Eine so große Rolle, dass Jesus größer ist als der Tod ist, den Tod an sich besiegt, aber auch die Folgen, die es bringt. Wenn Jesus uns hilft, den Tod zu überwinden, ist es auch der Trost in der Situation, dass er Menschen, die das erleben, trösten kann, aber eben auch mehr, ihnen eine Perspektive zu geben und neues Leben, Schutz bis hin zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde, wo es heißt, es wird kein Tod, Geschrei und Angst mehr sein. Bis dahin. Jesu Sieg gegen den Tod ist noch mehr, als dass es keinen Tod mehr gibt, sondern doch dieses andere Leben, dieses geschützte Leben, dieses frohe Leben. Ich bin in den letzten Tagen auf ein Bild gestoßen, das ich euch mal zeigen möchte. Ich hoffe, ich kriege das hier hin. Augenblick. Ich muss das hier mal wegnehmen. Ich hoffe, das hält jetzt so, wie es soll. So, zack, 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 zack. Ja, klappt. Ich lasse es mal kurz ein bisschen wirken. Können es alle gut sehen oder soll ich es mal hier hinrücken? Gut. Kannst du mir... Oh, warte, ich kriege es hier gut zu greifen. Ich wusste nicht, ob ich es nicht gleich alles umhaue hier. Genau, nicht, dass es runterfällt. So, ich schiebe das mal hier hin. Genau. Ja, also dieses Bild hat mich berührt. Ich beschreibe es gerade mal ein bisschen. Man kann hier relativ leicht ein Kreuz erkennen. Das Kreuz ist aber nicht in dem Braun von Holz oder dem Schwarz, wie es auch passen würde, gemalt. Es ist in verschiedenen hellen Farben gemalt. Mit einem Rot, einem Orange, einem Gelb. Und beide Balken, der Quer- und der senkrechte Balken. In der Mitte befindet sich ein Herz. Natürlich nur eine ganz kurze Bildbeschreibung, die man jetzt hier so... Es ist ein Blau dabei. Es ist ein Blau dabei. Ich muss an Himmel denken. Hier unten ist ein dunkleres Blau, auch mit einem Boot sehe ich hier. Und wahrscheinlich ist da mal jemand ausgestiegen, wie der liebe Petrus und so, im Glauben Schritte zu gehen, wie es auch ist. Ne? Übers Wasser laufen oder den Tod zu besiegen. Gottes übernatürliche Kraft braucht es dazu. Und dieses Bild hat mich ein Stück berührt, weil es etwas davon ausdrückt, was auch diese Predigt sagen soll. Ja, den Tod gibt es. Ja, der Tod ist mächtig. Und eigentlich ist das Kreuz ja ein bisschen überraschendes Symbol, wenn man so ein bisschen genauer überlegt, was das Kreuz ist, weil es ist ja eigentlich ein Tötungsinstrument. Und manch einer hat schon gesagt, eigentlich komisch, dass die Christen sich sowas um den Hals hängen. Aber die Christen hängen sich kein Tötungsinstrument um den Hals, sondern das eine Kreuz ist gemeint. Das eine Kreuz. Das eine Kreuz, an dem Jesus starb. Das eine Kreuz, an dem er den Sieg errungen hat. Und dieses gewaltige Kreuz, dieses Zeichen hat er praktisch deswegen durch diese Tat, die die Menschheitsgeschichte verändert hat, wie umgewandelt zu einem Zeichen des Sieges. Deswegen tragen Christen das Kreuz. Und so ist auch dieses Kreuz auch in diesem Sinne hier umgestaltet mit Licht, mit einer Wärme und vor allen Dingen mit diesem Herzen ganz tief drin. Und ich, dieses, wo Tod uns bedrängt, ich hatte das eigentlich vor, habe ich jetzt so ein bisschen anders gemacht, ich hatte eigentlich vor, dass ich hier das auch so hinschreibe mit dem Tod, wie der Tod uns bedrängt, wie er uns Schmerzen bringt, wie er uns auch manchmal Angst macht, wie er uns bedrängt, uns auch Knechtschaft bringt und dann praktisch das da drüber zu setzen, ne? Also von daher stelle ich das so vor, weil das Kreuz über dieses ganze Thema Tod eben drüber kommt, eben all mit dem, was Jesus eben auch erworben hat am Kreuz. Mit diesem ganzen neuen Leben. Ja, er hat unsere Schuld da bezahlt, aber er hat auch dieses neue Leben hat er erworben und mit seiner Auferstehung hat die neue Schöpfung begonnen, wo du und ich mit der Taufe drin einziehen dürfen. Dass der Jesus uns Gestalt gewinnt, der alte Mensch stirbt, der neue gewinnt mehr Gestalt, neue Schöpfung nimmt zu und Leben nimmt damit zu, Überwinden des Todes nimmt dabei dazu zu. Aber das ist natürlich jetzt auch wirklich nicht ganz einfach. Wer das schon mal erlebt hat, dass ein Mensch stirbt und der wirklich in dieser Trauer, in diesem Verlust gestanden hat, der kennt die Keule. der kennt die Umstände, wie es wirklich ist, wenn ein Mensch stirbt und wenn der wirklich nahe ist. Auch ich musste das erleben. Und auch Jesus hat sowas mal erlebt, als ein Mensch starb, der ihm sehr nahe stand. Und wenn man Matthäus 14, mal die Stelle von Matthäus 14, und ich fahre das jetzt mal wieder hier zurück, so, damit ihr den Text besser sehen könnt. Ja, schon. Das ist die Situation, als Johannes der Täufer, ja, hingerichtet ist eigentlich fast ein zu edles Wort an der Stelle, sondern zum Spaß der Leute einfach umgebracht wird. Ja, die Tochter der Herodias, die Salome tanzt, verlangt dann der König, was kann ich dir geben, halbes Königreich und so weiter. Und sie fragt ihre Mutter und sagt ihr, in den Kopf des Johannes des Täufers, denn der hatte sie ja nun beleidigt, wie können die verheiratet sein und so weiter. Nicht das eigentliche Thema. Da kommt es her, so dass es dann heißt, wir wollen den Kopf von Johannes dem Täufer haben. Und dann geht es hier weiter. Der König wurde traurig, doch wegen des Eides und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er es ihr zu geben und schickte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Sein Haupt wurde hereingetragen auf einer Schale und dem Mädchen gegeben und sie brachten es ihrer Mutter. Da kamen seine Jünger und nahmen seinen Leichnam, begruben ihn und sie kamen und verkündeten das Jesus. Und als das Jesus hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Das Volk folgt Jesus, das war jetzt nicht unbedingt der Plan, aber als Jesus das hört, berührt es ihn eben auch. Weil die Botschaft ist nicht, wir stehen ja da drüber. Jesus hat ja gesiegt, es gibt ja das ewige Leben, es gibt den Himmel, die neue Erde. Passt schon, kriegen wir hin, wollen wir uns nicht beeindrucken lassen. Sondern so, wie wir Jesus im Neuen Testament auch erleben, der mitfühlt, der in das Leid auch hineingeht, der mitfühlt. Und was für uns bei anderen auch so wichtig ist, sich auf das Leid des anderen ein Stück einzulassen, mitzufühlen und auch einen Trost, sage ich mal, nicht zu schnell zuzusprechen, damit er nicht billig wird, sondern erstmal gut ein Stück einzutauchen, um dann, wenn man beim anderen ein Stück angelangt ist, dann Worte des Trostes, der Ermutigung vielleicht auch zu sagen. Und wenn man es nicht kann, einfach nur zuzuhören. Ich habe oft die Überraschung erlebt bei tief trauernden Menschen, dass wenn sie merken, der andere ist einfach da, er hört einfach zu, er hält es einfach aus, er spürt es ein Stück mit, auch wenn er keinen Rat, keinen Trost, keine Hilfe hat, aber dieses Dasein, eine große Unterstützung sein kann, bis auch wenn man gar keine Worte sonst hat und trotzdem diese Gegenwart so viel sprechen kann. Ja, es darf uns berühren, wenn wir mit Tod, mit sowas konfrontiert sind. Und ich glaube, dass Jesus sich wirklich ein Stück sammeln musste und wollte. Natürlich jemand, der in einer besonderen Stärke aufgestellt ist. Aber Johannes war auch der, mit dem er als Kind zusammen gespielt hat. Er war ja verwandt. Ne? Er war ja blutsverwandt mit Johannes, Maria, seine irdische Mutter, und Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, waren verwandt, war durch seinen Cousin, ne? Cousin, oder? Bitte? Die Cousine und Jesus und seine Cousins, ne? Dass er ihn von, also ganz, ganz früh kannte, als Kind, als jungen Mann und natürlich auch als den Berufenen. Und auch ein Johannes der Täufer war einfach ein Mensch, der sich für Gott ja dann auch entscheiden musste, für diese Berufung entscheiden musste und der das auch wirklich tat. Ein Mensch, der Gott zutiefst liebte und diente und den Gott gebrauchte und der dann durch dieses üble Spiel zu Tode kommt. Und gleichzeitig Israel sich natürlich selbst schadet. Auch wenn es von Herodes ausgeht, ein Schaden, ein Riesenschaden für das Land. Der wird um mehrere Dinge getrauert haben in dem Moment, Jesus. Wo er sich natürlich wieder sammelte und sich hat trösten lassen von seinem Vater. Aber ich finde diese Beobachtung wichtig, auch zu sehen, wo Jesus eben nicht nur am Kreuz gelitten hat, sondern auch an manchen anderen Punkten gelitten hat, es zugelassen hat und eingetaucht ist. Auch wie es im Hebräerbrief heißt, als einer, ein hoher Priester, der mitleiden kann. Er fühlt, er hat gefühlt, was dieses Menschsein bedeutet. Und das, was du erlebst hast, er hat es mitgefühlt in seiner Erdenzeit, wie es uns Menschen in der einen oder anderen Sache geht. Jesus ist da. Und das ist die eine Seite. Er Er hat mitgefühlt, er ist da, dass wir uns trösten lassen. Es ist die zweite Seite, dass wir diesen Ausblick haben auf dieses ewige Leben, auf diese Zeit, wenn wir ins Paradies gehen dürfen. Er hat am Kreuz auch, wie es heißt, die Grube für uns erkauft. Das heißt, seit dem Kreuz muss kein Mensch, der mit Jesus Christus stirbt, der im Glauben an Jesus stirbt, mehr ins Totenreich gehen. Ne? Grube und Totenreich, ne? das ist miteinander. Sondern du darfst direkt ins Paradies gehen. Nicht mehr in das Dunkle, in das Kalte, von Gott getrennte Totenreich. Eine andere Zeit. Um dort zu warten, für den weiteren Lauf mit Jesus, unter anderem dann auch auf die neue Erde, wo kein Tod und kein Geschrei mehr wird sein wird. Und dazwischen, das dazwischen ist gar nicht so leicht, diesen Trost zu suchen, und gleichzeitig greift es unseren Glauben ja auch an. Ich persönlich möchte mich ja auch selber demütigen, weil manches Mal bekommen ja auch viele Lebensverläufe mit, manches Mal kommt auch so ein Gedanke, boah, was wäre, wenn aus meiner Familie jemand plötzlich sterben würde? Boah, vielleicht gar ein Kind. Puh. Würde ich nicht einfach so stehen. Ja, ich habe ja Jesus und bin ja da und dann bete ich und die Sache ist gut. Nein. Gott bewahre. Du willst mir gar nicht ganz vorstellen, aber es würde mich zutiefst zerbrechen. Und Gott sei mir gnädig. Erstmal, dass mir das nie passieren möge, und sollte ich in solche Situationen kommen, mir gnädig, dass ich den Glauben halten und mit ihm gehen kann. Ich will mit allem Respekt davon reden. Wie herausragend bedeutsam das ist. Ich habe es schon einmal in meinem Leben erlebt, als meine Mutter sehr früh starb, als ich 14 war. Da war dieses Glaubensding gar nicht da. Irgendwie hat Gott das gemacht, das Leben ging weiter, und irgendwie hat Gott es gemacht, dass ich mit ihm zu ihm zurückgefunden habe. Gott ist auch gnädig, der von sich aus ja mit Rettung kommt. Aber trotzdem, auch die wir das heute hören, sind mir natürlich auch ein Stück selber gefragt und möchte euch ein außerordentliches Wort aus 2. Korinther 4 lesen. Da heißt es, 2. Korinther 4, Vers 17, denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über die Maßen gewichtige Herrlichkeit. Boah, muss ich nochmal lesen, oder? Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und das möchte ich dir wie ein Werkzeug mitgeben, wie eine Stütze mitgeben und mir genauso auch selber ans Herz legen. Wir erleben Trübsale und Bedrängnisse und manchmal sind sie echt schwer. Manchmal muss es gar nicht Tod sein. Es kann auch eine Krankheit sein, die plötzlich ins persönliche Leben oder in das Leben einer Familie kommt. Es kann auch eine Arbeitslosigkeit sein, die einfach unter miesesten Umständen kommt und die so viel nach sich zieht. Eine krasse, schwierige Bedrängnis. Irgendeine Art von Zerbruch. Aber wenn wir uns in dieser Situation an Jesus festhalten, mit ihm gehen Schritt für Schritt, dass hier diese gewaltige Verheißung steht. Denn unsere Trübsal, ich sag mal, diese große Not, die wir dann erleben, die zeitlich und leicht ist, denn es wird vorbei sein, spätestens, wenn du zu ihm ins Paradies gehst, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das verändert etwas in uns. Und was verändert das in uns? In diesen Situationen, die echt schwierig und schlimm sind, und ich habe selber manche davon erlebt, sind es Situationen, in denen du merkst, ich schaffe es ja überhaupt nicht allein. Es sind Situationen, in denen unser Stolz ein Stück sterben kann, wenn wir ihn loslassen. Wenn wir uns vor ihm demütigen und sagen, Gott, ich schaffe es überhaupt nicht allein. Und eigentlich bin ich schon 20, 30, 40 Jahre lang Christ, aber vor ihm ehrlich zu werden und zu sagen, ich weiß überhaupt nichts. Oder alles, was ich weiß, hilft mir jetzt nicht. Jesus, ich brauche dich. Jesus, hilf mir. Herr, rette mich jetzt, erbarme dich meiner. Und wo gewisse Sätze, gewisse Meinungen, vielleicht auch gewisse Meinungen über uns selbst, dann zerbrechen oder loslassen können, aber Neues kommen. Und Jesus sagt, aber ich bin bei dir, ich bin deine Stärke. Oder vertraue dir, vertraue mir, ich werde dich leiten. Oder der sagt, ich habe das schon gesehen, ich bin nicht von dir enttäuscht, ich bin bei dir, ich bin nicht zornig über dich. Du bist in meiner Gnade, und tief Sachen in unser Herz reinsinken, die wir vielleicht schon lange gewusst haben, vielleicht schon manchen gesagt haben, aber die tiefer in unser Herz reinsinken. Das ist hier mit Herrlichkeit gemeint. Dass diese gewichtige Herrlichkeit, dieses Herz, was wirklich zutiefst glaubt, wo Glaube sich wie verwurzelt, wo Glaube mehr Profil bekommt, wo Jesus mehr in dir Gestalt gewinnt und du mehr in ihm gewurzelt bist, das in dir wächst. Diese Herrlichkeit ist gemeint. Denn diese Herrlichkeit ist eine Herrlichkeit, die du auch in das nächste Leben mitnimmst. Diese Herrlichkeit ist das, wo Jesus sagt, sammelt euch Schätze hier auf Erden. Gerade zum Beispiel in der Not fest sein. Diese Art des Vertrauens, ihn zu kennen, ihn zu lieben auch. Weil auch wenn wir durch diese Krisenzeit gegangen sind und Gott sei Dank wird es meistens auch dann wieder ein Stück besser, wo wir zurückblicken, wow, Jesus, hätte ich dich nicht gehabt, ich wäre verloren gewesen. Aber du bist da gewesen, meine Herrlichkeit, mein Herr. Du bist meine Stärke, vielleicht sogar zu sagen, Jesus, du bist echt mein Schatz. Und dieses ist gut, sich so eine Schätze zu suchen, auch wenn die Art des Suchens dann nicht so einfach ist, zum Teil auch ein Stück wehtut. Und ich sage es aber auch jetzt nur als jemand, der dieses auch kennt, aber der auch sagt, Halleluja, Gott bringt auch wieder Veränderungen, es kommen bessere Zeiten, aber Schätze, die wir mitnehmen und Schätze, die lebendig sind, die wachsen können und wo wir zeugen können und vielleicht dann dem Nächsten, den du erlebst, den nächsten Menschen, deine Kollegin, deine Schwester oder dein Bruder, was ich, wer auch immer, du plötzlich sagen kannst, du, ich glaube, und du einfach vielleicht an deine Auswegssituation aufgrund dieser Zeit einen Glauben hast, wirklich zu beten und dein Gebet nicht nur Worte sind, einfach warme Luft, sondern gerade aufgrund dieser Zeit, du mit diesem Menschen, der vielleicht jetzt verzweifelt ist, wo du durchgegangen bist, du mit Glauben beten kannst und dieses ein Kanal ist, den Gott gebraucht. Und diesem Menschen eine Ermutigung ist, nicht loszulassen, der vielleicht nichts mehr von Jesus spürt, der nichts mehr glauben kann und so, aber wo du das Licht bist, was er dann braucht, weil Jesus da durch dich scheint. Ich möchte eine zweite Bibelstelle mit euch lesen, die sehr ähnlich ist, aus Römer 8, Vers 18. Die ist praktisch noch eine Runde krasser. Da sagt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Es ist wirklich ein starker Tobak, aber Wahrheit und herrlich. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das ist schon ein Hammerwort. Man könnte ja sagen, sag mal, Paulus, hast du überhaupt eine Ahnung, was Leiden ist? Wie kannst du sowas sagen? Weißt du, wie schlimm es ist, wie Menschen umgebracht werden, geraubt, Familien zerstört werden? Was soll jemand sagen? Ich meine, uns geht's ja ziemlich gut, sage ich mal jetzt ganz mutig, aber ich mache jetzt mal einen Sprung. Weiß nicht, wie viel es genau sind. 1000, 1500 Kilometer weiter gen Osten und bin jetzt irgendwo da in der Ukraine. Und da steht jemand vor seinem zerstörten Haus und ein Teil der Familie ist schon tot und so weiter. Für den gilt ja Gottes Wort auch. Die Bibel ist ja für die ganze Erde geschrieben. Ich meine nicht, dass wir jetzt kein Leid hätten oder so, aber manchmal ist sich mal bewusst zu machen, woanders sieht es nochmal ganz anders aus. Gottes Wort gilt dort auch. Kann das sein? Ja, das Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fällt gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Paulus, meinst du das tatsächlich ernst? Ich meine, es steht in der Bibel, deswegen ist es auf jeden Fall ernst gemeint. Dieser Paulus hat einiges erlebt. Der ist ziemlich beschützt gestartet. Gute Familie, super Ausbildung, super Setting, echt krasse Stellung in der Gesellschaft. Ne? Paulus war so ein, tja, wenn man, vielleicht darf man das sagen, so ein Vorzeige-Israelit, so ein super Pharisäer. Also der Paulus, der war schon ziemlich gut weggekommen. Und dann kommt Jesus in sein Leben. Bei Damaskus. Und alles verändert sich. Paulus muss alles neu durchbuchstabieren. Nicht nur sein ganzes Weltbild, sein Leben, der muss auch sich selber. Wer bin ich denn jetzt? Was habe ich da gelebt? Später wird er schreiben, ne, ich unselige Geburt. Was ist da passiert? Weil er auch sagt, ich habe die Gemeinde Christi verfolgt und so weiter. Aber er hat Barmherzigkeit bekommen, Gott hat ihm vergeben. Ein zerbrochenes Leben, das Gott neu aufgerichtet hat in Herrlichkeit und Megafrucht. Ne? Muss ich nicht viel erzählen, wie herrlich das Leben von Paulus sich entwickelt hat mit Jesus, welche Frucht und so weiter. Aber dieser Mann hat auch Leid erlebt. Haben sie ihn geschlagen, diese Strafen, die es damals gab. Sie haben ihn gesteinigt, mehrfach. Er kannte Todesgefahr zu gut, wo er sagte, dass er mehrmals auf dem Ozean getrieben hat, in dieser Todesgefahr gepeinigt. Oder als sie ihn da einmal verhaftet haben. Ich meine, bei den Römern war viel möglich, ja? Die haben auch mal jemanden kurz umgebracht, ne? Das war jetzt nicht wie in Deutschland, wenn so ein Polizist an der falschen Stelle mal die Pistole allein nur zückt, dass er dann ein Disziplinarverfahren kriegt und sich, ne, so wirklich so eine Ordnung. Das ist wirklich ein Vorrecht, wie unsere Polizei aufgestellt in unserem Land. Ja, deswegen sind es trotzdem Menschen, die nicht perfekt sind, ja, aber Polizei kann auch ganz anders aussehen. Und damals war Militär und Polizei ziemlich dasselbe. Die Römer haben schnell mal jemanden einfach getötet. Und dann wurde er gegeißelt. Diese fürchterliche Auspeitschen ist schon schlimm. Und bei der Geißel sind in die Peitsche eben noch so eine Metallteile und Dinge eingeflochten, um noch größere Schäden und Verletzungen bei dem Menschen dann zu erzeugen. Auch das hat er erlebt. Und er hat auch erlebt, wie liebe Menschen, um die er gerungen hat, die er aufgebaut hat, dann den Tieren, zum Beispiel in Ephesus, zum Fraß vorgeworfen worden. Er schreibt es einmal in der Apostelgeschichte, dass er in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft hat. Der hat viel Leid erlebt und schreibt dann tatsächlich sowas. Weil es die Wahrheit ist und weil er sie gesehen hat. Er schreibt auch, wie er in den Himmel entrückt wurde. Und mittlerweile gibt es viele Zeugnisse auch von Menschen, die den Himmel ein Stück gesehen oder geschmeckt haben. Und sie schreiben von einer Atmosphäre, von einem Leben, einem Licht, was alles übertrifft, was diese Erde, die sehr wohl viele Schönheiten, wundervolle Dinge zu bieten hat, trotzdem alles übertrifft, was es auf dieser Erde gibt. An einer Liebe, an einem Frieden, einer Gerechtigkeit, einer Kraft, einer einfach Schönheit. Deswegen spreche ich auch vom Glauben. Ich war noch nicht im Himmel. Aber ich glaube, dass der Himmel tatsächlich so ist. Und dass es durch diese Gegenwart Gottes kommt, diese Abwesenheit von Tod im Himmel, diese Abwesenheit des Feindes, aus dem Himmel ist er geschmissen worden, und diese Gegenwart Gottes, ja, dass es das aufgewogen wird. Und eigentlich habe ich das noch gar nicht gesagt, was da eigentlich steht, weil da steht nämlich auf Herrlichkeit, die an euch offenbart werden soll. Ich habe jetzt einfach nur über die Herrlichkeit des Himmels und die Herrlichkeit des Herrn, praktisch dieser neue herrliche Wohnort, diese wundervolle Gemeinschaft mit Gott gesprochen, ja. Aber hier steht ja sogar, gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. An uns, nicht für uns, dass wir es sehen, ja, darüber habe ich gerade gesprochen, sondern an uns. Wir selber dürfen dann in einer ganz anderen Existenz leben. Vollkommen gesund. Die meisten unter uns haben irgendwelche Krankheiten. Die meisten von uns springen heute auch schon anders rum, als sie das mit 8 oder 9 getan haben. Oder springen eben gar nicht mehr. Weil wir hier Krankheit, weil wir hier Alter, auch zum Teil Training, zu große Trainingspausen, sag ich mal, kennen und so weiter. Im Himmel wird es so anders sein. Dein Leib wird vollkommen gesund, wie Gott es gedacht hat, sein. So wie Eva und Adam und vielleicht noch ein bisschen besser durch Jesu Auferstehung. Und deine Seele wird heil sein, dein Herz wird heil sein. Ich kenne auch Leute, die ich hier besser kenne im Raum, kenne ich auch nur ein bisschen eurer Geschichte letztendlich. Aber wo euer Herz verletzt wurde, wo euch Angst ergriffen hat, wo ihr Tod erlebt, Todesschatten euch getroffen hat, ja, wo ihr verraten wurdet, verlassen wurdet oder auch selbst schuldig geworden seid. Ne, es sind nicht nur die anderen, es sind auch Sünde von anderen, die uns trifft in dieser Erdenzeit. Und das alles wird weggenommen sein. Der geheilte, der gereinigte Mensch. Die Auferstehung, die wir hier ein Stück weit schmecken, den neuen Leib, den Jesus uns mit dem neuen Bund erkauft hat, ein Stück, dann in voller Existenz. Dass Jesus voll in dir Gestalt gewonnen hat, dass das Leben voll in dir ist, mit Gottes Gemeinschaft in seiner Welt, die rein ist, ohne Tod und Geschrei. Und das darf uns stärken, auch wenn es uns manchmal zu Boden haut, weil das Leben fürchterlich gelaufen ist. Oder vielleicht auch gar nicht dein eigenes, sondern einfach ein Menschen, den du total liebst. Vielleicht ist es dein Vater, vielleicht ist es dein Kind, vielleicht ist es dein Bruder oder uns dir trotzdem das Herz zerreißt. Und du so kämpfen darfst. Das wird eine andere Zeit sein. Und Jesus zu rufen, dass er jetzt tröstet, ich will den ersten Punkt nicht vergessen, dass er jetzt der ist, der tröstet und dein Leben verändert, aber der dir den Mut, die Perspektive gibt. Ich darf es aushalten, denn ich habe diese Hoffnung, es wird einmal anders sein, denn das hat Jesus mir erkauft. So lasst uns so mutig sein gegenüber diesem herrlichen Sieg, den Jesus erkauft hat. Und so ist das Kreuz nicht mehr dunkel, sondern es sind helle Farben da. So ist das auch nicht beschattet, sondern hier ist ein Blau und ein Gelb und auch ein Weiß. Ja? Und hier steht, euer Herz erschrecke nicht, ne? Glaubt an Gott und glaubt an mich. So spricht Jesus aus Johannes 14, Vers 1. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Halleluja. So dürfen wir mit dem Tod und können hier auch erfolgreich mit ihm ringen und auch miteinander. Immer auch gut, nicht allein zu bleiben in diesen Kämpfen, weil er größer ist als der Tod. Das Leben, das Licht für uns hat und erst recht für die Ewigkeit. Amen. Lasst uns jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben. Ich werde sie dann mit einem Gebet abschließen.